Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom DHB-Podcast. Aber heute alles mal im Zeichen vom Real Talk. Drei Steuerberater kotzen sich mal etwas aus. Ich bin froh, dass ich heute nicht alleine bin. Ich habe den Markus Schmetz mit dabei und den Matthias Steger. Stellt euch doch einmal kurz eben vor, bevor alle durcheinander reden. Markus, fang doch einfach an.
Ja, sehr gerne. Ja, Markus Schmetz, Steuerberater aus Düsseldorf in einer Kanzlei, bin auch gleichzeitig noch Fachberater für Finanz- und Vermögensplanung. Da soll es, glaube ich, so ungefähr 80 von in Deutschland geben. Bisschen wenig leider. Bin spezialisiert auf das Thema der Steueroptimierung von Abfindungen bei Arbeitnehmern. Ja, und freue mich sehr auf die illustre Runde hier.
Ja, schön, dass du da bist. Dann haben wir noch den Matthias mit an Bord. Matti, stell dich mal
Ja.
vor.
Ja, also ich bin den meisten eher bekannt als Bitcoin-Steuerberater. Das ist, sage ich mal, das, was wir seit vielen Jahren machen. Bringen vielen Steuerberatern das bei. Wir haben eine eigene Steuerakademie, wir haben eine eigene KI für Krypto und Steuern. Dann bin ich noch Vizepräsident vom Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg. War im Vorstand der Steuerberaterkammer Brandenburg. Bin in allen möglichen Ausschüssen jetzt drin. Bin auch noch Finanzvorstand vom Bitcoin-Verband Deutschland. Und insofern sehr umtriebig, gerade im Kryptobereich, war aber mal ehemals Betriebsprüfer und wir haben auch ganz normale Mandanten. Insofern, neben den Sachen, die niemand versteht, betreuen wir eben auch Sachen, über die wir heute vielleicht reden.
Schön, dass die Signatur immer länger wird. Ich hoffe, das kriegen wir dann zweiseitig irgendwann mal gedruckt, dass das alles irgendwie noch so, ne, umdrehen drauf passt. Genau, und wir haben euch heute mal sieben Themen mitgebracht. Wir beginnen gleich erstmals mit dem ersten Thema. Und zwar, Jungs, ich höre ja immer wieder, also man muss um wirklich Steuern zu sparen, muss man ja unbedingt auf solche ganz speziellen Seminare an Wochenenden gehen, wo man dann so die Steuerspartricks schlechthin vorgestellt bekommt. Und da ist ein riesengroßes Kernthema, zum Beispiel die Rückstellung. Was sagen wir denn dazu? Nicht alle auf einmal.
Naja, das ist ja so ein bisschen das Handwerkszeug, ne, was jeder Steuerberater nun mal einfach haben sollte. Und es gibt verschiedene Rückstellungsarten, die man mit einbringen sollte. Ja, ich glaube, die Sau, die da durchs Dorf getrieben wurde in letzter Zeit, war ja diese komische Rückstellung für irgendwelche DSGVO-Vergehen. Ja. Da, ich weiß nicht, also bei mir hat sich das ehrlicherweise in meiner Praxis nicht so richtig durchgesetzt. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ob ihr diese anwendet. Ich glaube, da muss man mal so ein bisschen mit aufräumen, ne?
Genau, also wir müssten jetzt eigentlich, um das noch so komplett zu machen, jetzt folgenden Satz sagen. Rückstellung, Steuern sparen, das sagt ihr dann Steuerberater nie. So, dann haben wir das nochmal eben kurz gesagt. Oder das machen 99% aller Unternehmer falsch. Wir können es ja vielleicht mal kurz zusammenfassen. Rückstellung, hast du total toll ausgedrückt, ist ein Standardwerkzeug. Also wenn man einen Steuerberater jetzt an Rückstellung erinnern müsste, wäre das ehrlich gesagt eher schon tragisch. Das ist nicht das Steuersparmodell. Rückstellung gab es halt schon immer und gehört in den standardisierten Jahresabschluss einfach mal rein. So, da gibt es ein paar, ich habe mal ein paar einfach mit aufgeschrieben, die ganz gerne mal so genannt werden. Da haben wir die Pensionsrückstellung, Urlaubsrückstellung, ausstehende Rechnungen, DSGVO-Klamotten oder Prozesskostenrückstellung. Wir können es mal kurz zusammenfassen. Normalerweise, es geht eine Frage an den Mandanten raus. Da wird dann gefragt, hast du aktuell ein Prozesskostenrisiko? Ja oder nein? Ganz ehrlich, wird die wenigsten Mandanten an sich überhaupt betreffen, dass die permanent prozessieren und dann eine frühe Rückstellung bilden. Wenn, dann redet man zum Beispiel im Jahresabschlussgespräch kurz drüber. Oder das Thema Urlaubsrückstellung kann man auch in der Dativ, also ist keine Schleichwerbung, also nicht, dass ich von der Dativ jetzt unfassbar viel halten würde, aber wir nutzen sie halt, ja. Man kann den Kram damit sogar automatisieren. Das heißt, also da gehen die Daten automatisch rüber. Ein so dickes Brett ist das jetzt nicht. Ne, Matthias, oder wie siehst du das?
Absolut überhaupt nicht. Was die meisten Unternehmer nicht verstehen oder nicht sich an der Stelle sozusagen merken wollen, ist, viele gucken ja auf die Liquidität anstatt auf den Gewinn. Und Rückstellung bedeutet, ich beeinflusse halt negativ den Gewinn und positiv die Liquidität. Und damit beschummel ich mich natürlich auch ein bisschen, weil wenn irgendwann die Rückstellung wirklich greifen sollte, dann muss ich ziemlich viel Liquidität, nämlich die Rückstellung, die ich da eingestellt habe, ja aufbringen, habe aber null Steuerersparnis. Also insofern ist, wie Markus gesagt hat, die Sau, die da durchs Dorf getrieben wurde, hat halt einen riesen Pferdefuß. Und ich sage mal ein praktisches Beispiel, was wir bei uns als Risikoberatung immer wieder sehen und was jeder, der eine Pensionszusage in seiner Firma hat, gerade für seine Eltern oder so, einfach im Hinterkopf behalten muss. Wenn beide Eltern gestorben sind, gibt es keinen Berechtigten für diese Rückstellung mehr. Und wenn diese Rückstellung zum Beispiel eine Höhe von 600.000 Euro dann noch hat als Witwenrückstellung, das ist nicht unbedingt viel, dann habe ich 180.000 Euro Cashbelastung aus einer Steuer. Und wir bitten unsere Unternehmer, dass sie entsprechend eine Risikolebensversicherung abschließen. Jetzt kommt der Pferdefuß davon. Wenn ich alte Eltern habe, ist diese Risikoversicherung auf 10 Jahre genauso teuer wie die Steuer, die ich bezahle. Also es ist einfach so, wenn ich jetzt 80-jährige Eltern zum Beispiel habe, die Lebensversicherungsprämie, wenn die überhaupt noch versicherbar sind, steigt extrem nach oben. Das heißt also, ich muss 30% dieser Rückstellung als Liquidität eigentlich bunkern. Weil ansonsten, ich weiß doch nicht, wann Leute sterben zum Beispiel, dann kann mir das Böse auf die Füße fallen. Und eine DGSVO-Rückstellung, die ja, sage ich mal, ein sehr bekannter Verkäufer von Steuerseminaren gerne durchs Dorf treibt, ja, ich müsste vielleicht dann aber auch also die Anzeige beim Datenschutzbeauftragten machen, damit diese Kohle dann auch wirklich an den Datenschutzbeauftragten als Risiko fließt und als Entschädigung an die Geschädigten. Ich sage mal, bei Facebook ist die Rückstellung für Daten Verstöße, glaube ich, enorm hoch, weil da gab es ja ein Datenleck. Aber wenn ich als Steuerbüro zum Beispiel, ich habe ja in der GmbH sagen müssen, dass ich einen DGSVO-Verstoß habe, dann sollte ich halt darüber nachdenken, wie lange ich meine Kanzlei auch noch offen haben will, weil offiziell bekannt zu geben, sage ich mal, als größeres Unternehmen oder auch mittleres Unternehmen, bei uns sind Datenschutzverstöße die Norm. Das ist eine Aussage, die man nach außen, egal wie viel Steuern man damit theoretisch sparen könnte, überhaupt nicht treffen sollte. Und wir haben zum Beispiel das größte Problem bei Rückstellung für Entsorgung, weil wir halt auch große Entsorger betreuen. Und an dieser Rückstellung orientieren sich zum Beispiel die Behörden für die Geldauflage, die die dann hinterlegen müssen. Also wenn ich da jetzt einen Rückstand mache von 2,5 Millionen Euro, dann können die erstmal 3 Millionen Euro sozusagen hinterlegen bei der Stadtkasse. Und das ist sozusagen das Risiko bei Rückstellung. Die Banken rechnen mir es an, als hätte ich es ausgegeben. Und insofern, ich verschlechtere meine Bonität, ich verschlechtere mein Rating, wenn ich unnötige Rückstellungen bilde. Und das bisschen Steuerersparnis, muss man auch sagen, wir haben nur 30% Steuern in Deutschland. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir haben viel, viel höhere Posten an anderen Stellen, wo man dran drehen sollte. Also insofern, damit Augenmerk zu arbeiten, finde ich, ist ganz wichtig.
Augenmerk ist genau der richtige, genau das Richtige einfach, ne? Nicht mal mit der groben Keule drauf, pauschal immer machen, weil halt immer gut. Genauso wie wir es in der letzten Folge hatten, ne? Die Holding ist immer gut, deswegen wird immer eine Holding gemacht. Also da darf der Wunsch nicht der Verallgemeinerung einfach nicht so im Vordergrund stehen. Es gibt Rückstellungen, es gibt Rücklagen, die können auch toll sein, die können auch Liquidität sparen, weil man einfach weniger Steuerabfluss hat. Aber das ist ein Mittel, was man bewusst zieht. Nicht halt immer pauschal obendrauf fällt und es ist halt kein Hexenwerk. Absolut nicht. Also können wir schon mal sagen, das ist es schon mal nicht gewesen. Gut, dann haben wir noch ein zweites Thema. Thema Nummer zwei, Dienstwagen. Also ich bin ja dafür, direkt drei Porsche und dann auch direkt irgendwie ohne 1% und ohne Fahrtenbuch. Da gibt es doch ganz tolle Konstellationen. Oder wie seht ihr das?
Lamborghini heißt es bei uns immer noch.
Also, ja gut, Entschuldigung.
Wenn Lambo, also das ist die Frage bei Kryptoanlegern ja, aber betrifft ja ohnehin ja nur Unternehmen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und der erste Punkt, den ich mit dem Lambo eben angesprochen habe, Dienstwagen scheitern eben immer an der Grenze, wo wir in dem Bereich des Unüblichen kommen. Deshalb Lambo ist unüblich, Porsche ist diskutierbar, kommt dann drauf an, was ich für einen habe. Und das ist das Erste, was die meisten vergessen, dass die Frage ist, sind drei Porsches im Unternehmensvermögen angemessen, sind sie üblich? Weil sonst fliege ich aus dem Betriebsausgabenabzug ja überhaupt raus. Also dann stellt sich auch die Frage des Fahrtenbuchs überhaupt nicht mehr.
Genau, ist das
Markus
so?
nickt so.
Ja, Markus,
Ja, so ist es. Auch in Düsseldorf, nicht nur in Berlin.
Dazu kann man noch eine Sache sagen, und zwar, ich höre das gerne mal, dass man versucht, die 1%-Methode dadurch zu umgehen, dass man dann andere Gesellschaften gründet und das irgendwie an die Ehefrau und also irgendwelche Konstrukte gebaut werden, nur um 1% oder Fahrtenbuch an sich zu umgehen und dann vielleicht einfach nur so ein Ding zu mieten, zu leasen, whatever. Da fällt mir immer nur eine Sache zu ein. Es gibt halt nur im Endeffekt diese beiden vernünftigen Mittel. Und je größer eure Konstrukte werden, die ihr baut, die müssen auch wasserdicht sein und die müssen einfach jedes Jahr verkontrolliert werden. So,
Sie
verhältnismäßig.
müssen auch, Entschuldigung, Sie müssen auch gelebt werden.
Ja.
Das ist ja das, ne?
Ja, 42 Uhr
Was
haben
ja
wir.
häufig dann wirklich daran scheitert, weil sie dann einfach nicht gelebt werden, weil dann doch irgendwelche anderen Konstrukte dann oder andere Sachen eintreffen und dann hat man das Problem und keiner kann es mehr reparieren, ne?
Genau, also wenn ich ein Konstrukt baue, also vielleicht nochmal so als Lifehack, ja, für Nicht-Steuerberater, wenn ich ein Konstrukt nur baue, um Steuern zu umgehen, ja, Da gibt es einen eigenen Paragraphen für, das sollte man nicht tun. Das ist schon mal das Erste. So, dann, wenn wir in die, wenn man versucht, diese 1%-Methode an sich zu umgehen, fällt mir nur vielleicht jetzt mal als Tipp ein. Wenn ihr 1%-Methode machen wollt, gibt es dafür keine 7G-Rücklage. Also wenn der Steuerberater das für euch machen, bitte nicht tun. Also ein pauschal versteuertes Auto kannst du nicht in eine Rücklage reinpacken, weil halt eben der überwiegend betriebliche Nutzen nicht gegeben ist. Das heißt also, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Auch da kann man nicht pauschal einfach machen. Fahrtenbuch ist auch so ein Thema. Ja, wenn ich ein Fahrtenbuch führe, bitte achtet darauf, dass das ein Fahrtenbuch ist und nicht zwei. Es gab ja mal ein Urteil, da hat jemand zwei Fahrtenbücher wirklich extrem penibel nebeneinander geführt. Ein Fahrtenbuch im Auto durchnummeriert und das andere hat er geschrieben, zu Nummer eins habe ich Folgendes getan. Also er hat sich wirklich die Mühe gegeben, das vernünftig zu machen. Es sind aber zwei Fahrtenbücher, nicht eins, also das Thema wieder erledigt. So. Worauf ich jetzt hier am Ende noch hinaus will, ist, ihr könnt versuchen, Konstrukte zu bauen, wie ihr wollt. Die müssen aber erstens mal den tatsächlichen Lebenssachverhalten entsprechen. Wenn ihr etwas baut, nur um Steuern zu sparen, seid euch bewusst, diese ganzen Konstrukte müssen compliant sein. Das heißt, sie müssen irgendwie gelebt und kontrolliert werden jedes Jahr. Und der Effekt, den ihr daraus habt, der muss, also die Kosten, die ihr dadurch habt, an Steuerberater wie uns da beispielsweise dafür zu bezahlen, sollte am besten natürlich noch größer sein als die Kosten, die euch entstehen. Also nur aus Gier heraus solche Sachen ins Leben zu rufen, klingt zwar reißerisch bei TikTok, aber wird hinterher teuer, wenn es einem um die Ohren fliegt. Habt ihr schon mal so Fälle gehabt oder gesehen, wenn solche Fälle um die Ohren geflogen sind?
Nee, wir haben es tatsächlich mal ganz sauber geschafft. Das ist, sage ich mal, eher die Kunst. Also das, worüber wir reden, wie wir vorhin schon gesagt haben oder an anderer Stelle, es ist ein alter Hut. Also es ist etwas, was ich, sage ich mal, als ich aus der Finanzverwaltung rauskam, eines meiner ersten drei Gestaltungsmodelle war. Jemand hat einen Partner, die waren nicht verheiratet, es gab ein Auto im Betriebsvermögen, er wollte keine 1%-Regelung haben, auch einen Privatanteil. Und dann war die Frage einfach nur an der Stelle, okay, wie kriegen wir das hin? Das heißt, das Auto wird verkauft an den Partner. Der Partner überlässt das Fahrzeug zur betrieblichen Nutzung an diese Gesellschaft. Dann wird ein angemessener Preis bezahlt. Und da haben wir das erste Problem. Was ist der angemessene Preis für ein Fahrzeug, was nur betrieblich genutzt werden darf und nicht privat genutzt wird, was nicht jederzeit zur Verfügung steht? Ist schon mal unüblich. Das heißt, da haben wir bei Gesellschafter Geschäftsführer schon mal ein Riesenproblem. Und wir hatten halt keinen Gesellschafter Geschäftsführer, sondern ganz normalen Angestellten. Und dann haben wir eben 22 Nummer 3er Einkünfte gehabt bei dem Partner. Der hatte eine Umsatzsteuer, das hat alles
Kurz
funktioniert.
abzuholen, 22er sind sonstige, ne? Heißt,
Sonstige Einkünfte, genau, keine gewerblichen Einkünfte. Das heißt, das Auto war kein Betriebsvermögen bei niemandem. Er konnte es ohne Spekulationsgewinne zu versteuern später verkaufen. Das hat alles funktioniert, hat das Finanzamt auch in der Prüfung akzeptiert. Aber der Kernpunkt war, es waren eben keine Verheirateten und es war auch kein GmbH-Geschäftsführer, der Mehrheitsgesellschafter war. Da hat sowas funktioniert, sobald man eben, je unüblicher es ist. Und wenn man mal zu einer Autovermietung geht, und den Satz kann sich jeder jetzt mal sozusagen auf den Schreibtisch schnell schreiben. Es muss üblich sein und kein Autovermieter verleiht dir ein Auto nur zur betrieblichen Nutzung. Das ist unüblich, das gibt es so nicht. Und damit scheitern eigentlich alle Modelle, die wieder mal durchs Dorf als ganz tolles Gestaltungsmodell getrieben werden.
genau. Und du hast ja jetzt gerade nochmal gesagt, die waren nicht verheiratet. Vielleicht auch da, um den Laien mal so ein bisschen abzuholen. Es gibt im Steuerrecht die sogenannten nahen Angehörigen. Da gehört die Familie zu. Und alles, wenn dazwischen irgendwelche Rechtsgeschäfte getätigt werden, wird das immer besonders gerne unter die Lupe genommen. Ihr kennt das vielleicht aus der Vermietung und Verpachtung. Da müsst ihr immer sagen, an wen ihr vermietet. Ne? Ob an XY oder an nahe Angehörige. Ne? Hat dann andere Hintergründe, aber zumindest ist da das Prüfschema das gleiche. Das guckt man sich halt genau an, ob es halt eben üblich ist. So, wir sind aber ganz schön negativ unterwegs heute. Jetzt haben wir schon das zweite Ding fast zerstört. Aber jetzt kommen wir zu was Positivem. Markus, Thema Nummer drei. Es gibt doch das Steuersparmodell schlichtweg. Oder schlichthin einfach mal Krankenversicherung vorauszuzahlen. Das ist auch was ganz Neues, oder?
Ja, ganz so neu ist es gar nicht. Das gibt es schon eigentlich sehr, sehr lange. Und wenn man so ein bisschen sich in der Literatur mal auskennt und mal ein bisschen nachschaut, dann wird man es hier und da auch mal lesen, dass es immer mal wieder zum Ende des Jahres vorgestellt wird, das Thema die Krankenversicherung vorauszuzahlen. Und zwar ist es so, dass wir im Sonderausgabenbereich ja mittlerweile die Krankenversicherung, und zwar die Beiträge zu den Basisleistungen, also das, was auch ein gesetzlicher Krankenversicherter dementsprechend bekommt, die können wir vollsteuerlich geltend machen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir diese Beiträge zur Krankenversicherung aber auch vorauszahlen können, und zwar bis zum Dreifachen des geschuldeten Jahresbeitrages. Und wenn man dann auch weiß, ja, und Einkommensteuererklärung bearbeitet und weiß, ach Mann, da gibt es ja noch diese anderen Versicherungen, Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja auch ab und zu mal relativ teuer sind, ja, und man weiß, dass man die eigentlich zwar angeben kann in seiner Einkommensteuererklärung, die sich aber eigentlich nie auswirken werden, weil man nämlich mit der Krankenversicherung schon alles eigentlich geltend gemacht hat, was man geltend machen kann, dann wird es dann spannend, weil man ja diese weiteren Vorsorgeaufwendungen, Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung etc., ja, so wieder in den steuerlich abzugsfähigen Bereich führen kann. Und wie macht man das? Man geht her, zahlt in einem Jahr seine Krankenversicherung voraus und hat dann im nächsten Jahr Luft, um diese weiteren Vorsorgeaufwendungen nämlich dann steuerlich geltend machen zu können, weil man die Krankenversicherungsaufwendungen in dem einen Jahr nicht hat. Und wenn man dieses Modell mal durchrechnet, was ich mit einem sehr netten Kollegen von mir mal zusammen gemacht habe, ja, dann redet man so im Schnitt bei Gutverdienern eigentlich immer davon, dass man 100 € netto im Monat für sich behält. Das sind ein, zwei im Jahr. Da kann man jetzt sagen, boah, naja, okay, so der Riesenhammer ist es vielleicht nicht, aber ich finde es gar nicht so schlecht, darüber mal nachzudenken. Und das gilt sowohl für den Privatversicherten sowieso, aber auch für den freiwillig gesetzlichen Versicherten. Also der hat die Möglichkeit, diese Vorauszahlung zu tätigen. Und jetzt komme ich aus dem Bereich der Abfindungsoptimierung, und da ist es natürlich ein Mega-Gestaltungsmodell, ehrlicherweise, weil ich hier wirklich Fälle rechne. Habe jetzt also letzte Woche noch einen Fall durchgerechnet. Da ist es dann so, dass wenn man das macht, diese Vorauszahlung tätigt, dann kann es wirklich passieren, dass man nah an die 100% der steuerlichen Abzugsfähigkeit kommt. Und das ist das Verrückte eigentlich. Also in dem Fall waren es 90%, wenn man weiß, der Spitzensteuersatz liegt bei ungefähr 45%, und wir kriegen jetzt eine Vorauszahlung der Krankenversicherung in die 90%ige Abzugsfähigkeit, ja, dann macht es richtig Spaß.
Ja, ist an sich aber auch noch kein alter Hut und man muss ein bisschen wursteln, also ein bisschen mehr mit dem Steuerberater wursteln, als man es normalerweise tut. Das ist vielleicht noch mit einer Beratungsstunde verbunden, also geht nicht mal eben, kann man machen. Kann man sich vielleicht mal für Oktober, November eines Jahres mal auf die Wiedervorlage legen und dann ist gut. Also zu einem Seminar gehen würde ich dafür jetzt nicht.
Nein,
Sag das
nein,
jetzt mal
nicht.
so. Gut, dann haben wir beim vierten Thema ein Thema, was ich gerne mal nochmal in den Fokus rutschen möchte. Und zwar, wir haben ja jetzt hier in unserer Runde spezialisierte Steuerberater und ich höre gerne mal, E-Commerce kann man auch mal nebenher machen. Da möchte ich nochmal eindringlich vorwarnen. Also zum Beispiel, wenn ich mal ein anderes Beispiel geben, was jetzt mal nichts mit mir zu tun hat, wenn jemand in Kryptos großartig investieren will, am besten noch im Betriebsvermögen, dann geht bei mir schon eine Sprechblase auf und sage ich, ah, gehst du besser mal zu Matthias. Ne? So. Und bei E-Commerce ist das so, wenn ich mich als Steuerberater, wenn ich mich darauf konzentriere, meinem Steuerberater irgendwelche CSV-Dateien zur Verfügung zu stellen und der da quasi stolz darauf ist, die überhaupt einzuspielen, dann weiß ich schon, das wird irgendwann sehr, sehr teuer. Sobald eine Landes-, ihr könnt euch kurz merken, sobald eine Landesgrenze dazwischen ist, nicht tun. Sobald der Steuerberater auf Papier arbeitet, bitte nicht tun. Und sobald ihr irgendetwas tut, was in Richtung Masse geht, also auch nicht tun. Wenn ihr also ein E-Commercer seid, der nicht noch nebenher seinen selbstgemachten Honig irgendwie verkauft, sondern wirklich über standardisierte Programme und Tools verkauft, braucht ihr bitte einen Ansprechpartner, mit dem ihr euch über alles unterhalten könnt. Denn es gibt so Sachen, die könnt ihr nicht mehr heilen. Also nehmen wir mal als Stichwort das Dropshipping. Ein Dropshipping fällt einem normalen Steuerberater, der die Daten einspielt, oder auch einem spezialisierten Steuerberater, der die Sachen einspielt, nicht auf. Wie denn auch? Ne? Der Lebenssachverhalt muss im Vorfeld im Onboarding geklärt sein. Kommt, macht ihr das nicht und klärt das Dropshipping nicht und geht ins EU-Ausland, werdet ihr ab dem ersten Euro in jedem EU-Land steuerpflichtig. One-Stop-Shop gibt es für euch nicht. Wird schwierig. Ja? Oder dass eure ganzen GmbH-Abschlüsse, eure Vollständigkeitserklärung, bei uns sind die beispielsweise bunt und anders als bei anderen Steuerberatern. Ja, weil ich hier versuche, bei E-Commerce immer für liebevoll großes, kleines Kind, sage ich dazu immer. Ja, die müssen die Sachen sofort verstehen, wie bei einem Verbraucherdarlehen, Bullet Points, bunt. Ja. Du wechselst bitte nicht deine Tools ohne vorherige Absprache. Dann habe ich keine Einzelaufzeichnung mehr. Und der frühere Matthias als Betriebsprüfer hätte gesagt: Besten Dank für das Geschenk, ich bin da mal wieder weg. Ja? Fällt aber im normalen Steuerberater nicht auf. Und diese Liste geht immer weiter. Also bitte, wenn ihr im Thema E-Commerce seid oder generell etwas landesübergreifend macht, könnte auch eine sonstige Leistung sein, und selber bucht oder selber buchen möchtet, dann bucht euch bitte bei einem Berater einmal einen Termin, am besten jemand, der schon mal landesübergreifend irgendwie ein bisschen was gemacht hat, Stichwort Umsatzsteuer oder Thema Wegzugsbesteuerung oder doppelte Besteuerung, einfach um einmal zu klären, wie sieht es steuerlich und sozialversicherungsrechtlich aus, und legt bitte nicht einfach los, ihr könnt die Sachen hinterher nicht mehr heilen. So, das glaube ich hier sogar eine Wabe in dem Moment abgegangen. Sehr schön. Gut, haben wir das Thema durch. Dann das fünfte Thema, einmal das Thema Immobilienverkauf innerhalb der Familie als Steuersparmodell. Was fällt euch denn dazu ein? Also zum Beispiel, ich stelle mir das jetzt so vor, der Vater verkauft dann schon mal die Immobilie zu einem viel zu niedrigen Preis, weil er gehört hat, ich sage, gebe es jetzt einfach mal so wieder, wie es war. Ja, also ich will von euch jetzt nicht gelyncht werden. Die Grunderwerbsteuer wird danach umso billiger, wenn man an seine Söhne verkauft. Ja? Da können wir direkt mal vorwegnehmen, Grunderwerbsteuer innerhalb der Familie. Kann man einen Haken dran machen, gibt kein Steuersparmodell, fällt gar nicht erst an. Aber wie können wir denn, also gibt es das Steuersparmodell, wenn ich denn Immobilien innerhalb meiner Familie verkaufe? Gibt es das, ja oder nein? Ist das also auch so ein pauschaler Hammer, wie bei den Rückstellungen, oder wie sieht das aus?
Naja, auch da gibt es nichts Pauschales. Ne? Es kommt auf die Familienkonstellation drauf an. Es kommt ja darauf an, wie hoch ist das Einkommen der Kinder schlussendlich. Ja? Brauchen die schaffen sich ja durch den Verkauf neues Abschreibungsvolumen. Ja? Ist das sinnvoll, dieses Abschreibungsvolumen zu haben? In meiner Praxis grundsätzlich ist es so, man muss beides sich anschauen. Schenke ich? Verkaufe ich. Es gibt keine Pauschalaussage, die jetzt meines Erachtens das sagen würde, das ist das super Steuersparmodell, auf jeden Fall innerhalb der Familie zu verkaufen.
Und Abschreibung generell zieht ja auch nur dann, wenn ich mit dem erworbenen Objekt auch wiederum Einkünfte erziele. Also
Genau.
wenn ich das Ding dann selber benutzen möchte, hinterher fällt dieser genannte Step-up, den man dann hat, also dass man nochmal Abschreibungspotenzial künstlich erzeugt, einfach mal nicht an. Ne?
Ich habe dann eine ganz schlimme Anmerkung noch dazu, dass man das auch wirklich sich gleich sagt, da ist eine riesige Falle drin und die ist bei einem unserer Mandanten tatsächlich ohne Rücksprache passiert. Und das ist sehr teuer. Wenn man denkt, dass ich einem Kind etwas schenke, dann muss das de facto schuldenfrei sein. Und die Übernahme der Verbindlichkeiten ist eine Kaufpreiszahlung. Und wenn derjenige die Immobilie weniger als 10 Jahre hat, dann wisst ihr beide, aber das weiß nicht jeder draußen, dass ich ein Spekulationsgeschäft durch diese Schenkung bewirke. Und wenn ich dann sechsstelligen Betrag dafür ans Finanzamt zu bezahlen habe, weil ich meinem Kind eine Immobilie ohne jeden Cent zu bezahlen übergebe, dann trifft die mich als Schenker. Die trifft nicht das Kind. Und da gibt es auch im Schenkungsvertrag normalerweise keine Klausel drin, weil der Notar ja auch nicht daran denkt. Weil wenn man das ohne Berater macht, so eine familieninterne Gestaltung, dann kann das selbst die Schenkung übel sein. Und deshalb würde ich auf jeden Fall warnen. Und das ist nicht, weil ich Geld damit verdienen will, sondern einfach, weil ich überhaupt nicht einsehe, dass jemand dem Finanzminister einen sechsstelligen Betrag schenkt. Weil das ist dem, der wirklich was geschenkt kriegt. Also die Immobilie, die übergeht, die wäre sowieso irgendwann aufs Kind übergegangen. Aber der Finanzminister kriegt ohne jeden Sinn und Verstand Geld geschenkt. Und das würde ich auf jeden Fall vermeiden, also als Steuerberater.
Ja, daran merkt man mal, je nachdem, wie die Konstellation halt so ist. Auch das passt wieder nicht in so ein 60-sekündiges TikTok-Video. Ne? Deswegen lassen sich solche Sachen einfach beim besten Willen nicht pauschalieren. Alles wirklich in Ruhe, einmal hinsetzen, einmal vernünftig durchsprechen. Und das Steuersparmodell an sich gibt es nicht. Grundsätzlich stehe ich diesen ganzen Steuersparmodellen an sich, wenn man das so versucht, irgendwie da was zu hypen, sowieso immer skeptisch gegenüber, weil ich einfach als Steuerberater weiß, die Schlupflöcher gibt es nicht. Man kann sich nicht aussuchen, wie man etwas umgehen will. Das gibt es nicht. Irgendwo gibt es immer einen Haken. Und wenn es halt nur der Lebenssachverhalt ist, Dementsprechend, aber das passt halt nicht in 60 Sekunden TikTok, ne? Deswegen machen wir Steuerberater das vielleicht auch einfach viel zu wenig, ne? Dass wir solche Sachen dann programmieren. Aber wir wollen ja auch keine, wir wollen auch kein Waschmittel verkaufen, sondern das insgesamte Paket, dass es hinterher vernünftig funktioniert. Denn eine Sache ist auch ganz klar, wenn es hinterher der Kind im Brunnen gefallen ist, kommen die Mandanten zu wem? Wieder zum Steuerberater. Und da muss man dann, wenn man Pech hat, die schlechte Kunde übermitteln. Ist halt jetzt gelaufen, das Ding, ne? Deswegen versuchen wir da jetzt mal so ein bisschen zu helfen.
Noch ein
Okay.
kleiner Punkt dazu.
Ja.
Es gibt ja auch diese Modelle des Nießbrauchs, dass ich
Ja.
also auf Nießbrauch eine Immobilie, die ich bisher selber genutzt habe, übertrage und dann hinterher sage, okay, jetzt kann das Kind es an mich vermieten. So ist ja, sage ich mal, so die laienhafte Idee, dass man sagt, auf dem Weg kann ich halt Instandhaltungs- und alle möglichen Kosten haben. Und da muss man klar sagen, die Rechtsprechung hat gesagt, wenn ich eine bisher selbst genutzte Immobilie auf ein Kind per Nießbrauch übertrage und hinterher wieder an mich vermiete, das geht nicht. Und das ist einfach so was, wo man eben sagen muss, da muss man wirklich Beratung in Anspruch nehmen. Dafür sind die Werte, um die es geht, normalerweise viel zu hoch. Und das ist viel zu teuer, wenn man da auf Beratung verzichtet.
Ja, und viele kommen ja auf diese Idee wegen der Pflegeversicherung, also die Immobilien schon mal so auf die Kinder zu sichern, dass diese, das sind glaube ich auch 10 Jahre, ne, die so eine Pflegeversicherung noch zurückgehen könnte und Geld dann noch freischaufeln könnte, die so zu sichern, dass zumindest der Substanzwert der Immobilien nicht verloren geht. Und da lohnt sich eine Stunde mit einem Berater vernünftig darüber zu sprechen, wenn man mal sich die Grundstückspreise so anguckt und die Immobilienpreise vor allen Dingen so anguckt. Steht das in keinem Verhältnis? Genau. Gut. Dann kommen wir zum sechsten Punkt, Jungs, und zwar das Thema Prüfungen im Beratungsbereich, wenn es um Kapitalanlagen, Grundstücksverkäufe oder Kryptos geht. Was könnt ihr denn dazu sagen? Ist das jetzt gerade neu? Kommt da gerade was hoch, Matthias?
Also es kommt auf jeden Fall gerade was hoch. Im Kryptobereich ist es tatsächlich so, seit 3 Monaten, also wir haben jetzt den Januar 2025, also seit Oktober 2024, ist es so, dass in der Kollegenschaft der Kryptoexperten halt immer wieder Prüfungsanordnungen für Privatpersonen, die keine Kryptoeinkünfte erklärt haben, kommen. Und die werden nicht gestützt als Betriebsprüfung, sondern es ist eine steuerliche Außenprüfung nach § 193 Absatz 2 Abgabenordnung, die, wenn man sich den Paragraphen genau durchliest, eigentlich für Einkünftemillionäre ist, also eher die Kundengruppe, die Markus so betreut. Also sprich Leute, die über 500.000 Euro verdienen und deshalb auch geprüft werden dürfen nach dem Paragraphen. Aber für Steuerzahler, die bisher ihre Einkünfte nicht erklärt haben, ist eigentlich ein anderer Paragraph der Abgabenordnung zuständig. Und das nennt sich Steuerfahndungsprüfung. Das heißt, also wir haben das Phänomen, dass die Finanzverwaltung gerade gegen Privatpersonen vorgeht, die nicht steuerehrlich waren. Oder vielleicht so ehrlich waren, aber nicht zu erklären hatten. Und das sind die Fragen, wo man eben verfahrensrechtlich unbedingt aufpassen muss, weil man eben gegen diese Prüfungsanordnung schon mal Einspruch einlegen sollte, um seine Rechte zu wahren und nicht erst gegen den Steuerbescheid später, weil die Rechtsprechung sagt, wenn du nicht gegen diese Prüfungsanordnung vorgehst, verspielst du eigentlich alle Rechte, die sich aus der Prüfungsanordnung ableiten. Und diese Prüfungsanordnung muss eben ausführlich begründet sein. Das ist sie in der Regel nicht. Also sie stellen zwar viele Fragen, also wir haben so einen 10-Punkte-Katalog in Regeln an Fragen, aber die Begründung fehlt. Also das Finanzamt hat doch gar keine positiven Einkünfte gefunden an unseren Stellen. Und jetzt sage ich mal für alle Finanzbeamten, die gerade zuhören und es dann auch später überlegen, was habe ich da eigentlich gemacht? Man öffnet doch das Tor mit der Prüfungsanordnung für eine strafbefreiende Selbstanzeige. Weil diese Prüfungsanordnung dürfte ja nichtig sein, weil ansonsten hätte jemand ja belehren müssen, dass diese Prüfung stattfindet als Steuerfahndungsprüfung. Man hätte belehrt werden müssen, dass man nicht mitwirken muss. Und das ist gerade ein großer Verfahrensfehler, den die Finanzverwaltung macht. Deshalb nehme ich das Thema hier gerne auf und sage, man muss zwingend gegen die Prüfungsanordnung Einspruch einlegen, damit man sich eine Möglichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige und damit der Straffreiheit holt. Und jetzt rede ich nicht unbedingt über Gefängnis, aber ich rede über Bußgelder und Zahlung zugunsten der Staatskasse. Und wenn jetzt jemand sagt, na, ich habe ja nur 10.000 Euro Steuern hinterzogen, das ist ja nicht viel, da gehe ich ja nicht ins Gefängnis. Ja, ich weiß nicht, wie euer Bauchgefühl ist. Ich sage immer so, wenn ich dann mit 8.000 oder 9.000 Euro zugunsten der Staatskasse anfange zu verhandeln, und das ist der Vorschlag der Staatsanwaltschaft, dann bin ich eigentlich schon ganz happy. Das kann auch über 10.000 Euro sein. Dann kommen die Hinterziehungszinsen noch mit dazu. Das wird sehr teuer und das könnte ich alles über eine strafbefreiende Selbstanzeige in andere Bahnen bringen. Also insofern, dieses Thema ist aus meiner Sicht gerade sehr heiß, überhaupt nicht in den Medien präsent und auch nicht bei Steuersparcoaches, die vielleicht Modelle verkauft haben, die deshalb gerade geprüft werden. Also sowas gibt es ja auch noch. Und der Irrglaube, dass man nicht erwischt werden kann, muss man immer sagen, der Sack wird immer kleiner, von wegen nicht erwischt werden können. Und bei Krypto ist er komplett vorbei. Aber Markus, wir hatten ja vorhin schon angefangen, darüber zu reden. Du hast ja Abfindungsfälle. Wie ist bei dir so die Quote? Weil normalerweise kommt sowas ja nicht vor, so eine Prüfung.
Ja, muss ich auch sagen, ich finde es, sie sind eigentlich relativ selten, diese Prüfungen. Denn grundsätzlich sollen ja eigentlich Steuerpflichtige, die auch überhalb von 500.000 Euro verdienen, sollen ja eigentlich regelmäßig geprüft werden. Und da diese Prüfungen habe ich ehrlicherweise sehr selten. Ich will jetzt nicht hier dazu aufrufen, die Finanzverwaltung mehr Prüfungen zu machen, um Gottes Willen, ja. Aber das ist Realität. Ich betreue ja viele Einkommensteuerfälle, gut verdienende Mandanten. Das, was ich vielleicht einfach nochmal zu dem Thema beisteuern will, ist, es gibt oft das Thema Mitarbeiteraktien und auch da gibt es dann oft Depots, also diese Mitarbeiteraktien liegen dann auch teilweise im Ausland im Depot. Ja, dass da die Steuerpflichtigen meinen, von wegen Dividenden nicht angeben zu müssen, weil sie vielleicht schon ausländische Steuereinbehalten bekommen. Das ist so das Thema, was ich gerade viel entdecke, wo viel Lücke ist und wo man einfach den Leuten sagen muss, dass man da tunlichst zur Steuerehrlichkeit zurück muss. Und erstmal natürlich wissen muss, dass man es versteuern muss. Das ist ja der erste Punkt. Und dann auch das auch gerade biegen sollte. Da kann ich nur zu raten, weil auch das wird ein Thema sein, was irgendwann mal wieder, ich will jetzt nicht sagen, auf irgendeiner CD an die Finanzverwaltung verkauft wird, aber wahrscheinlich auf irgendeinem Wege dann dahin kommt und dann wird es das neue heiße Thema werden.
Genau. Und wenn man sich anguckt, wie schnell die Finanzbeamten dann da so sind, also wie schnell es dann hochploppen würde, dass ich etwas nicht angegeben habe. Mein aktueller Kenntnisstand ist der, dass E-Commerce, auch wenn ich es mir teilweise sogar wünschen würde, dass da mehr geprüft wird, ist gar nicht, um den E-Commerce dann da Feuer zu machen, sondern eher, dass das Thema Betriebsprüfung bei denen einfach präsenter ist. Also, dass man einfach weiß, da kann was kommen. Denn je regelmäßiger man geprüft werden würde, desto adäquater würde man sich auch aufstellen, denke ich mal. Also, dass dieses Vollzugsdefizit seitens des Finanzamts, wenn man jetzt beispielsweise Richtung Marktplätze und Co. guckt, echt drastisch ist und die viel zu spät kommen. Und wenn man guckt, wo gerade der Fokus ist, der ist gerade wieder auf den TSE-Kassen. Das waren halt die Dinger, die beim Metzger vorne stehen, ne? Dass der Metzger nochmal für 2.500 € sich eine neue Registrierkasse kaufen musste. Das Ding war vor Corona ein heißer Hut, ist durch Corona dann abgesackt, weil wegen, naja, wir hatten andere Schwierigkeiten und jetzt hat man festgestellt, dass immer, also gerne mal drauf steht, TSE ist ungültig, gerade nicht aktiv, irgendwas, das müsste man nochmal ran. Aber dass man jetzt eigentlich, sag mal, die prüft, die vom Bauchgefühl her, von denen ich eh froh bin, dass sie überhaupt Corona überlebt haben, da geht man jetzt auch trotzdem nochmal hinterher und prüft die nochmal. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass für mich gefühlt immer 4 Jahre zu spät sind, gefühlt, dass wenn dann irgendwann mal was geprüft werden würde, hat man immer direkt mehrere Jahre an einem Strang, die dann hinterher falsch gelaufen sind. Und das macht's dann ganze, das macht das Ganze hinterher nur noch unangenehmer. So, gut. Dann haben wir unser siebtes Thema. Markus, du hast ja jetzt gerade von gut verdienenden Mandanten gesprochen oder generell von Geldanlage. Es gibt so diese Nettolohnoptimierung, die man aus dem Bereich des Lohns aber eher kennt. Du hast dich etwas darauf spezialisiert, darüber zu reden, wie kann man sein hart verdientes Geld dann anlegen, dass es da verschiedene Anlegertypen gibt. Es gibt auch das Stichwort der Honorarberatung, vielleicht ist das vielen auch einfach mal neu. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also wer als Steuerberater ist mir grundsätzlich unterwegs und möchte seinen Mandanten vor vielen vor zu hohen Steuern retten. Ja, aber ich halte das Thema für relativ wichtig, mit seinem Netto, was einem nach Steuern überbleibt, auch dementsprechend anständige Sachen anzufangen. Und bin Fachberater für Finanz- und Vermögensplanung. Das heißt, auch das ist ein Thema, was ich bearbeite. Wir dürfen als Steuerberater nie hergehen und sagen, du musst jetzt VX oder VY kaufen. Das machen wir natürlich nicht. Das ist auch richtig so, dass wir das nicht machen. Und in der Gemengelage der ganzen Anbieter, die es am Markt so gibt, finde ich auch eigentlich die Konstellation, dass es dann noch jemanden gibt, der aber auch mal als der sich die Märkte ansieht und der auch mal unabhängig da was zu sagen kann, eigentlich ganz gut. Deswegen fühle ich mich da sehr wohl in meiner Rolle. Und ja, es geht los von Themen wie Rürup-Rente. Ne? Rürup-Rente ist ja so grundsätzlich das Thema, womit man auch noch Steuern sparen kann. Und wenn man da mal bei Google Rürup-Rente eingibt, dann wird man relativ schnell finden, von wegen irgendwelche Werbegeschichten, Werbevideos, von wegen, dass es doch ein super Steuersparmodell wäre. Und ja, meistens sind diese Werbungen, kommen eher von Leuten, die dafür für diesen Abschluss der Rürup-Rente auch eine Provision bekommen. Und da sind vielen Leuten nicht bekannt, dass da auch Honorarberater am Markt sind, die sogenannte Nettotarife dann dementsprechend auch beraten können. Und ganz, ganz wichtig, da kann ich nur jedem zu empfehlen, sich einmal mit einem Produktinformationsblatt auseinanderzusetzen bei Versicherungslösungen, was in jedem Angebot drin sein muss. Und dann steht dann immer sehr plastisch dargestellt, von deinem Beitrag, ja, erzielst du so eine Rendite, wenn du so eine Rendite erzielst, wie viel Prozent Kosten sind eigentlich in dem Produkt drin? Ja, und das habe ich mit einem Kollegen mal zusammen gemacht. Wir haben da neulich ein Seminar zugegeben zu dem Thema Rürup-Rente als Provisionstarif, Rürup-Rente als Nettotarif. Und das ist schon, ja, unglaublich, was für Unterschiede das sind. Also teilweise, wo wirklich 5% Kosten in deinem Beitrag drin sind, gegenüber teilweise 1% Kosten im Nettotarif. Das sollte man sich tunlichst genauer ansehen und dann dementsprechend auch mal überlegen, ob es nicht eher Sinn macht, zum Honorarberater zu gehen und sich da beraten zu lassen. Ja, der nimmt Geld dafür. Das ist eben der Unterschied. Gehe ich zum Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer, den gibt es nicht mehr. Viele Ältere kennen ihn vielleicht noch. Der war immer ganz nett, der kam dann dahin, hat alle beraten und das kostet nichts. Ja, das ist natürlich sehr charmant. Ja. Der Honorarberater nimmt Geld dafür. Der Herr Kaiser wird über die Provision bezahlt. Ja. Und das finde ich, ja, sollte unbedingt Thema werden, dass man das versteht, dass es auch Sinn machen kann, einen Honorarberater zu zahlen. Und das plastische Beispiel bei uns ist ja, was würden denn unsere Mandanten sagen, wenn wir als Steuerberater vom Finanzamt bezahlt würden? Ja. Da ist immer so die Frage, ob das immer so gut ankommen würde, weiß ich nicht. Ja. Der provisionsbasierte Berater wird eben von den Versicherungsgesellschaften bezahlt. Und das halte ich für sehr überlegenswert, ob dieses Modell in Thema Altersvorsorgeversicherung ja wirklich sein muss.
Ist ein schönes Beispiel, also mit dem, dass wir vom Finanzamt bezahlt werden würden. Ja, ist absolut. Ja, also kann ich nachvollziehen. Man hat es nur so ein bisschen, also bei der jüngeren Generation, also meine Mandanten sind ja im Regelfall etwas jünger, die würden zum Beispiel gar nicht mehr zur Sparkasse oder zur Volksbank um die Ecke gehen und sich da, gut, den Schalter gibt es ja, also bei mir in meinem Dorf gibt es die Schalter quasi eh nicht mehr. Also die wollen ja alle noch irgendwie Kontoführungsgebühr haben, aber selbst wenn du sie bezahlst, so findest du da keinen Menschen mehr. Aber früher war es ja so, dann Oma Brömmel kam, so sage ich ja immer, ne, dann in die Volksbank gegangen und hat sich beraten lassen. Und ich sage jetzt mal das Thema Stichwort ETF, also irgendwie so eine stinklangweilige, konservative Geldanlage. Das würden meine Mandanten dann eher mit einem Trade Republic oder mit irgendeinem Online-Brokerage machen. Da hat sich auch rumgesprochen, dass, glaube ich, diese Aufschlagsprovision irgendwie nur noch ein Viertel so hoch ist. Also, dass es einfach viermal so teuer ist. Ob das jetzt 3,5 oder 4,5 sind, keine Ahnung, also die Zahlen nur noch im Kopf, aber viermal so teuer ist halt zur Sparkasse oder zu wem auch immer zu gehen, sich da beraten zu lassen, als den gleichen Kram einfach dann in so eine App zu machen. Nur, das betrifft jetzt nur die Kosten, ne? Dass ich dann Kosten spare. Sich da so ein bisschen auskennen, ist halt auch Google-abhängig, ne? Wie gut man sich da mit solchen Sachen hinterher auskennt. Aber wenn man sich, sag mal, einen Berater mal holt, der einem so eine grundlegende Kenntnis erstmal auf den Weg gibt, ich kann mal sagen, wie ich mich da entschieden habe. Ich möchte mich auf gar keinen Fall mit Aktien beschäftigen. Also ich möchte da meine Zeit nicht für investieren. Das heißt, je volatiler irgendetwas ist, wo andere Leute dann vielleicht totalen Spaß dran haben, da bin ich raus, weil ich meine Zeit dafür einfach nicht investieren möchte. Ich möchte es regelmäßig einfach weghaben. vom Konto weg haben, aus den Augen, aus dem Sinn, vollautomatisierte Geldanlage, das ich auch nicht vergessen kann. Für mich ist sowas wie mit einem Trade Republic und es wird automatisch angelegt. Gut, und dann habe ich mir mal so ein paar ETF-Bücher für Dummies durchgelesen und dann habe ich eine Liste von ETFs rausbekommen, wie gesagt, oh gut, da kann nicht schief gehen, da packst du mal rein und guckst 20 Jahre nicht mehr rein, so ungefähr. Ne? Also wenn man so ein Anleger ist, jetzt immer wie ich, ist es noch relativ simpel. Wenn man da jetzt ein bisschen spekulativer rangehen möchte, muss man sich aber auch bitte damit auskennen. Genauso wie man, wenn man spekulativ mit Steuern umgehen möchte, muss man sich einfach auch damit auskennen. Ja, und dann kann man seine Kenntnisse auch nicht mal eben bei TikTok oder bei YouTube so ein bisschen herziehen, weil da ist es ja genauso. Die Leute, die das erzählen, verdienen damit Geld. Jetzt könnte man uns sagen, der Stundensteuerberater auch. Wir haben aber gegenüber diesen ganzen Unternehmensberatern einen großen Vorteil. An Kunden mangelt es uns nicht. Ja? Das ist der Grund, warum wir samstags hier sitzen, um solche Sachen zu erzählen, ist, weil wir Aufklärungsarbeit leisten möchten und nicht unsere Seminare voll bekommen wollen. So. Matthias, hast du denn zum Thema Nettooptimierung, Krypto vielleicht noch was beizusteuern? Noch eine Idee?
Also was wir beim letzten Mal schon als Thema hatten, ist eben, bei uns gibt es ja die Jahresfrist, damit habe ich Kryptogewinne eben außerhalb der Spekulationsfrist steuerfrei zu vereinnahmen. Was viele damit aber dann nicht dran denken, ist, das erlöst nicht von Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. Das ist, sage ich mal, das, was man sehr gerne vergisst, wenn man alles optimiert, dass man dann eben am Ende vergisst, das muss ich trotzdem dokumentieren und das Finanzamt hat auch eine Prüfmöglichkeit an der Stelle. Und wo wir im Moment gerade dran arbeiten, ist zum Beispiel, dass Kryptowährungen als Geldwertevorteile zum Beispiel eben einsetzbar sind. Also ETPs gibt es ja heute schon. Und dann ist die Frage, wann kann eben zum Beispiel vermögenswirksame Anlage auch in ETPs erfolgen? Das ist im Moment gesetzlich noch nicht möglich. In ETFs gibt es in Europa zum Beispiel keine Krypto-ETFs, weil da müsste man zwei reintun und man hat festgestellt, eine Kryptowährung in einen ETF zu tun, ist erfolgreich. Zwei reintun. Warum auch immer die Fondsanleger und alle möglichen behaupten, da geht es dann nicht besser. Also wenn ich einen Bitcoin-ETF mit Ethereum kombiniere, der wäre in Europa genehmigungsfähig, dann könnte ich da zum Beispiel auch was schaffen, habe dann aber immer 25% Steuer statt keine Steuer, wenn ich langfristig mache. Da zum Beispiel diese Sparpläne gibt es bei Krypto auch, die du gerade gesagt hast. Aber ich finde immer, da geht noch deutlich mehr. Und das ist zum Beispiel eine der Aufgaben gewesen, denen ich mich gestern gewidmet habe, eben um entsprechend in politischen Kreisen dafür zu sorgen, dass sowas überhaupt erst geht. Und das ist das, was viele Anleger vergessen. Und ich glaube, das ist so ein Aufruf an unser Land, jetzt nicht nur auf die Wahl, die jetzt vor uns ist, sondern einfach an jeden selber, jeden Tag. Es wird dir hier nichts mehr geschenkt. Das ist einfach so, unser Staat macht verfassungswidrige Gesetze, verarscht die Leute mit Paragraph 20 Absatz 6 ein paar Jahre lang, lehnt Erlasswege ab. Wenn das Bundesverfassungsgericht der einzige Korrektivpunkt ist in unserem Land, dass ich einen Finanzminister dazu kriege, ein ordentliches Gesetz zu machen, dann ist es einfach armselig. Damit entwickeln wir uns wirklich zum Entwicklungsland, weil man sich auf unsere Gesetze nicht verlassen kann. Und ob das diese Pendlerpauschale damals war, mit diesem sogenannten Werkstorprinzip oder, sage ich mal, jetzt ja 20 Absatz 6. Es kann nicht sein, dass ein Staat Steuergesetze mit Wissen und Wollen entgegen unserer Verfassung macht. Und da muss ich als Bürger eben bei jeder Wahl einfordern von allen Bundestagsabgeordneten, dass sie zur Not sich auch mal vorher schlau machen, was sie da abstimmen und nicht einfach dem Murks aus dem Ministerium vertrauen, was ein Haushalt kaschiert. Weil das ist das, was eigentlich passiert. Wir schummeln uns einen Haushalt hin. Und das Steuergesetz wird so ganz mit Wissen und Wollen beim Bundesverfassungsgericht sozusagen als Bombe platziert. Die dürfen dann das Ding retten oder der Bundesfinanzhof. Und das kann halt im Land, dritte Volkswirtschaft der Welt, was wir uns manchmal noch so nennen. Also ich glaube, das sind wir schon lange nicht mehr. Und da ist einfach der Punkt, da sind halt andere Länder uns deutlich voraus. Und da muss jeder Bürger langsam mal anfangen, das wirklich bei Politikern einzufordern und das nicht auf der Straße, sondern eben bei den Leuten, die, sage ich mal, im Bundestag gewählt werden, in seinem Dorf. Damit wir da wirklich mal eine richtige Ordnung hinkriegen. Weil das, was Friedrich Merz gerade sagt oder andere mit der Entbürokratisierung, also man möge mich jetzt vielleicht als Ex-Beamten für befangen halten, aber dass wir bei uns eine Entbürokratisierungswelle kriegen, ich glaube, das glaubt wirklich außer dem Politiker, der es erzählt, niemand, also jedenfalls nicht außerhalb von Deutschland. Und das Wort deutsche Angst, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe es, sage ich mal, vor kurzem in so einem Video gesehen. Deutsche Angst ist ein englisches Wort. Das ist ein Wort, weil es gibt nichts in ihrer Sprache, was beschreibt, dass man vor etwas Angst hat, was nie eintreten wird und sein gesamtes Verhalten darauf ausrichten wird, auf eine theoretische, hypothetische Möglichkeit, dass ausnahmsweise ohne jeden menschlichen Verstand diese Wahrscheinlichkeit eintritt. Das ist deutsche Angst. Dafür gibt es halt in vielen Sprachen der Welt kein Synonym, das haben nur wir. Und die deutsche Angst ist halt im Steuerrecht ziemlich tief verortet. Das heißt, wir nutzen Möglichkeiten nicht. Also was Markus vorhin gesagt hat, mit der Krankenversicherung. Warum lernt man nicht in der Schule, dass man mit der Krankenversicherung, mit den Beiträgen Geld sparen kann? Warum lernt man nicht, dass wenn man Krypto und Privatvermögen und Betriebsvermögen kombiniert, kann ich halt die Steuerfreiheit mitnehmen? Wenn die Kurse runtergehen, spare ich im betrieblichen Bereich Gewinne. Das müsste man doch in der Schule lernen, nicht in der ersten bis vierten Klasse. Aber in der achten Klasse sollte man eigentlich lernen, wie man seine eigene Steuererklärung macht und dann auch begreifen, wie man damit umgeht. Und das sind einfach Sachen, wo jeder Bürger langsam mal anfangen muss zu begreifen, dass wir an der Stelle ein echtes Entwicklungsland sind. Und es ist in vielen anderen Ländern der Welt wirklich anders. Den Beruf der Steuerberater gibt es in vielen anderen Ländern nicht mal. Warum? Weil die gar nicht sowas brauchen. Es gibt viele Länder, die haben Flat-Tax-Systeme, wie Polen zum Beispiel, wie Kroatien, wie Bulgarien, Russland, sage ich mal, wenn man das mal erwähnt, zum Beispiel, die haben 8% Flat-Tax gehabt. Und ich zahle dir 50. Also seid mir nicht böse, ich bin doch bescheuert eigentlich, wenn ich 50% Steuern zahle und mit einer Wohnung in, sage ich mal, St. Petersburg und Hauptwohnsitz, könnte ich ja trotzdem Online-Steuerberater sein. Da müsste ich der Kammer noch sagen, dass ich da nur eine zusätzliche Niederlassung habe. Aber das sind ja Sachen, sag ich mal, Steuern sparen ist bei uns kein Volkssport. Bei uns ist Steuerhinterziehung Volkssport. Und da müssen wir unbedingt einen Shift hinkriegen, weil wir sind nicht compliant, wir sind nicht OECD-konform. Und da muss man ganz viel dran arbeiten.
Oh Mann,
Tolles.
jetzt habe ich leider den Applaus-Button bei Zoom eben nicht gefunden.
Ja.
Aber ich war also schon drauf und dran, wirklich zu applaudieren hier, weil das kann ich einfach nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Gerade das Thema Finanzbildung in Schulen, ja, das liegt mir auch total auf dem Herzen. Ich weiß, dass es da eine Partei gibt, die das ja auch nach vorne bringen will. Wir wollen ja heute nicht politisch werden, aber ich weiß, dass es da jemanden gibt. Und da müssen wir auch hinkommen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Leute, die schon aus der Schule heraus sind, und wenn solche Fächer mal eingeführt werden, die werden davon leider nicht partizipieren können. Aber auch da muss man Lösungen schaffen, weil ich einfach auch in meinem täglichen Tun mitbekomme, wie viele Leute es einfach nicht auf dem Schirm haben und nicht wissen, wie sie und was sie eigentlich monatlich beiseite legen müssen. Und wir werden auch volkswirtschaftlich bei uns ein Riesenproblem bekommen mit den ganzen Leuten, die wir nachher durchfüttern müssen, die sich nicht um ihre Altersvorsorge gekümmert haben. Und das ist das kleine Einmaleins, was eigentlich Schulbildung sein müsste. Ja? Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, das ist auch das, was ich kritisiere, der Staat hat es uns auch nicht vorgelebt. Ja? Warum ist in der deutschen Rentenversicherung, warum gab es da keinen Anteil, wo auch mal in Aktien investiert worden ist? Ja, warum hat man nicht schon vorher gemerkt, dass Norweger und Schweden irgendwas besser machen als wir? Ja? Und das ist eben das Thema, wofür ich brenne und wo ich auch sehr gerne, und wenn du jetzt sagtest von wegen, naja, es gibt andere, die brauchen gar keinen Steuerberater mehr, ich wäre sofort dabei und würde meinen Titel an den Nagel hängen und würde in die Finanzbildung gehen, da hätte ich überhaupt kein Problem mit, da hätte ich auch Spaß zu, ja. Aber da müssen wir unbedingt hinkommen, ja, weil wir so viel Gelder einfach verschenken, ja, und so viel Vermögen vernichten, ja, deswegen sollte da unbedingt was passieren.
Und dann gebe ich vielleicht noch ein ganz schmales Fazit, wieder aus meinem Blickwinkel von meinen Mandanten. Ich würde mir wünschen, meine Mandanten würden nicht auf YouTube und auf TikTok hören. Also ironischerweise arbeiten meine Mandanten mit TikTok und verdienen auf Instagram ihr Geld, wenn es halt nur über Influencer und irgendwelche Warenversteuerung ist, alles gut. Das heißt, man weiß ja eigentlich, dass diese Social Medias nur um die Aufmerksamkeit von Leuten buhlen, um sie dann halt eben zu lenken. Trotzdem setzen die sich den ganzen Tag davor und sind der Meinung, das, was ihnen erzählt wird, wird aus altruistischen Gedanken irgendwo hervorgehoben, ist aber nicht der Fall. Anstatt man braucht jetzt kein Steuerberaterexamen machen, aber zumindest der Gang zu sagen, ich beschäftige mich mit irgendetwas Steuerlichem, dann gehe ich zum Steuerberater. Ich beschäftige mich mit was Juristischem, ich gehe zum Rechtsanwalt. Und dann habe ich ein Gespräch und danach wusel ich mich da selber mal so ein bisschen rein, dass ich zumindest so ein bisschen mitreden kann. Und nicht, dass wenn ich ein Thema habe, auf YouTube gehe, 60 Sekunden, werde ein bisschen durcheinander gezogen in alle Richtungen, bin in der Meinung, ich kenne mich mit dem Thema aus. Das ist dem nicht gerecht, wenn ich dann halt zum Beispiel mich um meine betriebliche Grundlage kümmern möchte, das ist eine Katastrophe, oder auch um meine Altersvorsorge oder was auch immer, irgendwas, was gewichtig ist, kümmern möchte. Das wäre so, als wenn ich mich selber am Gehirn operiere und mir selbst mal bei TikTok ein paar Videos dazu angucke. Völliger Schwachsinn. Also, dass dieser Gedankengang mal, also sich grob zu informieren, auch bei ChatGPT sich grob zu informieren, finde ich toll. Und dann, wenn es um gewichtige Dinge geht, dass wenn ich mir nicht ein Vorwerk kaufe, sondern irgendwie wirklich mit meiner Altersvorsorge plane oder meine betriebliche Ausrichtung plane, dann spreche ich mit einem Profi. Dann zahle ich dafür auch Geld und dann fordere ich da auch die Leistung ein. Und am besten sage ich dem im Vorfeld auch, worüber ich reden möchte und frage ihn, ob derjenige mir dazu auch weiterhelfen kann. Und dann ist gut, aber nicht alles husch, husch, 60 Sekunden und dann danach nach mir die Sinnflut. Oder einfach danach ins Ausland, weil überall ist auch irgendwie ein bisschen besser. Dieses Mindset, das finde ich ziemlich bedenklich. Gut. Aber gut, wir haben unsere Punkte durch. Jungs, ich glaube, wir können vielleicht noch das ein oder andere Thema fürs nächste Mal mitnehmen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr da wart. Ich habe selber viel mitgenommen. Ich fand das total, ich finde das total toll und spannend, einen offenen Austausch zu haben. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Termin.
Super, vielen Dank.
Gerne, das jetzt auch.
Ciao.